ARD.
Ich schwöre bei Allah, dass wir keine Ruhe geben werden, bis wir in Damaskus sind und dieses kriminelle Regime gestürzt haben.
Ihr habt hier gerade Abu Muhammad al-Julani gehört, den Anführer der HTS-Miliz und seine Kämpfer, die auf den Straßen von Idlib und Aleppo feiern und mit ihren Waffen in die Luft schießen. Und das alles kam ziemlich überraschend. Die wenigsten haben wohl mit sowas gerechnet. Also damit, dass es islamistischen Aufständischen gelingt, in einer Blitzoffensive die zweitgrößte Stadt Syriens, Aleppo, einzunehmen. Wir wollen heute mal sortieren. Was ist eigentlich nach dem Bürgerkrieg in Syrien passiert? Woher kommen jetzt plötzlich diese bewaffneten Islamisten? Ist der Machthaber in Syrien, Bashar al-Assad, wirklich so schwach? Und muss er sogar den Fall von Damaskus befürchten? Wo sind eigentlich seine Verbündeten, ohne die er schon den Bürgerkrieg politisch nie im Leben überlebt hätte? Also viele Fragen. Und eine interessiert mich dabei besonders. Gibt es die Guten und die Bösen? Darum geht es heute im Weltspiegel-Podcast. Wir helfen euch jede Woche, die Welt ein Stück besser zu verstehen. Mit den ARD-AuslandskorrespondentInnen. Ich bin euer Host, Nathalie Amiri. Heute ist der 3. Dezember 2024. Meine Gesprächspartner sind heute Moritz Behrendt. Er ist unser ARD-Korrespondent und verantwortlich für Syrien. Außerdem Daniel Gerlach, Chefredakteur des Fachmagazins Zenit, der Experte für diese Region. Moritz, mit dir beginne ich gleich. Hallo.
Hallo, Nathalie.
Sag mal, ihr seid ja im Studio Kairo fast für die gesamte arabische Welt zuständig. Die Studios, nur für euch Zuhörerinnen und Zuhörer der ARD, wurden übrigens vor Jahrzehnten eingeteilt. Also als es dort bei euch noch ziemlich viel ruhiger war, das nur für euch als Zwischeninfo. Wenig habt ihr ja gerade nicht zu tun. Wo treffe ich dich gerade an, Moritz?
Ich bin tatsächlich in unserer Zentrale im Studio in Kairo und es ist schon auch ein bisschen frustrierend als Korrespondent, nicht immer an die Orte von Konflikten fahren zu können, die gerade aktuell sind. Zum einen, weil es in Syrien wirklich schwer ist, als Journalist reinzukommen und zum anderen auch, weil es ja gerade so viele Konflikte parallel gibt im Sudan, im Libanon, jetzt in Syrien, um nur die größten zu nennen und die Länder, die wir auch noch abdecken, die friedlicher sind, die würde ich auch gerne mehr bereisen.
Das glaube ich. Jetzt erstmal zu dem Land, wo gerade ganz schön viel passiert. Erklär mal bitte, was in den vergangenen Tagen in Syrien passiert ist.
Ich versuche es mal einigermaßen einfach. Also eine Allianz von ungefähr 20 Milizen, also bewaffneten aufständischen Gruppen, ist im Nordwesten und Norden Syriens vormarschiert, hat richtig große Geländegewinne gemacht in den Provinzen Idlib, Aleppo und Hama und hat dabei auch die Millionenstadt Aleppo mit etwa 2 Millionen Einwohnern unter ihre Kontrolle gebracht. Und auch wenn es durchaus Gefechte mit der syrischen Armee gab, da gab es auch Tote, dann sind dennoch diese Milizen auf erstaunlich wenig Widerstand gestoßen. Aus einigen Gebieten, auch in Aleppo selbst, hat sich die syrische Armee kampflos zurückgezogen. Ob sie das aus Schwäche gemacht hat oder aus Strategie, das ist noch offen.
Kannst du uns mal einen Überblick geben, wer da überhaupt gerade in Syrien kämpft?
Um mal bei den wichtigsten zu bleiben, das ist auf der einen Seite die Armee des Regimes von Bashar al-Assad mit ihren Verbündeten. Russland ganz wichtig, dann die iranischen Revolutionsgarden und die libanesische Hisbollah. Die aber sind wegen des Krieges gegen Israel geschwächt oder fallen momentan fast ganz aus. Auf der anderen Seite steht eine ganze Bandbreite von Milizen, zum allergrößten Teil islamistisch, teilweise auch dschihadistisch ausgerichtet. Die wichtigste derzeit trägt den Namen Hayat Tahrir al-Sham unter ihrem Anführer Abu Muhammad al-Julani. Als drittes finde ich ganz wichtig, muss man noch die Kurden erwähnen. Die stehen so ein bisschen zwischen den Stühlen. Zuletzt hatten sie sich mit Assad einigermaßen arrangiert, aber eine Liebe war das sicherlich auch nicht. Und im Wesentlichen geht es ihnen darum, ihren kleinen Machtbereich im Norden Syriens zu erhalten. Das ist nicht ganz leicht, weil es unter diesen Milizen auch noch eine große Gruppierung namens SNA, Syrische Nationalarmee, gibt, die sehr stark von der Türkei unterstützt wird und ziemlich brutal gegen die Kurden vorgegangen ist in den letzten Jahren.
Bevor wir weitersprechen, Moritz, möchte ich euch nochmal abholen, weil ihr euch vielleicht gerade fragt, was war eigentlich nochmal in Syrien los? Was war überhaupt der Auslöser für den Bürgerkrieg? Hier eine kurze Zusammenfassung. Auslöser des Konflikts war ein friedlicher Protest. gegen das autoritäre Regime Assads im Zuge des arabischen Frühlings Anfang 2011. Die Menschen sind auf die Straße gegangen, um für bessere Lebensbedingungen, politische Reformen, mehr Freiheit und Mitsprache zu demonstrieren. Sie wollten nicht länger unterdrückt werden. Deshalb forderten sie den Rücktritt und ein Ende der Diktatur. Das Assad-Regime selber hat versucht, diese Proteste auf brutalste Art und Weise niederzuschlagen. Das hat aber nur in Teilen geklappt. Einige seiner Gegner haben sich bewaffnet und dabei auch Unterstützung von internationalen Islamisten erhalten. Über die Zeit hatte Assad immer größere Teile seines Territoriums an die Aufständischen verloren. Und deswegen bekam er ab 2013 auf Druck des Irans von verschiedenen Seiten Hilfe. Erst von der Hisbollah, später von der iranischen Revolutionsgarde und seit 2015 auch von Russland. Klar ist, unter dem Bürgerkrieg in Syrien leidet vor allem die Bevölkerung. Über 90% der syrischen Bevölkerung leben in Armut. Mehr als 6 Millionen Menschen sind innerhalb Syriens auf der Flucht. 22 Millionen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Und jetzt startet eine gefühlt neue Miliz einen neuen Angriff auf Assad. Moritz, um was für eine Gruppe handelt es sich hier? Ihr Name ist ja Hayat Tahrir al-Sham, kurz HTS.
Das ist eine islamistische Gruppierung, viele sagen auch dschihadistisch. Hervorgegangen ist sie aus der Nusra-Front, die wiederum war ein Ableger des globalen Terrornetzwerks Al-Qaida. Allerdings hat sich Abu Mohammed al-Julani, der Chef dieser HTS, bereits vor einigen Jahren, etwa 2017, öffentlichkeitswirksam losgesagt von Al-Qaida. Und diese Miliz, HTS, die hat seit circa 2019 die Kontrolle über Teile der Provinz Idlib, dort auch eine Art Regierung eingesetzt. Und ihre Macht hat sie dort Schritt für Schritt ausgebaut, unter anderem indem sie brutal gegen Gegner vorgegangen ist. Und zwar übrigens gegen Gegner jeglicher Couleur. Gegen andere Oppositionelle, aber auch gegen Kämpfer von Gruppen, die, wenn man das Wort dschihadistisch noch steigern kann, noch dschihadistischer ausgerichtet waren als sie, also gegen Schläferzellen des sogenannten Islamischen Staates zum Beispiel.
Diese Aufständischen haben ja Aleppo, ich meine, das ist die zweitgrößte Stadt Syriens, im Nordwesten des Landes, innerhalb kürzester Zeit eingenommen. Wie konnte das gelingen? Vor allen Dingen irgendwie unbemerkt.
Genau, unbemerkt vor allem auch, weil viele Leute auf den Libanon geschaut haben, auf andere Konflikte. Einerseits waren sie tatsächlich wohl wirklich sehr gut vorbereitet. Viele sagen auch, es gab schon einen Plan, das im Oktober durchzuziehen. Damals hat der türkische Geheimdienst aber gesagt, da gibt es ja Verbindung. Nee, lieber nicht oder lieber noch nicht, das wissen wir nicht ganz genau. Und dann haben sie einen Zeitpunkt ausgenutzt, an dem wichtige Verbündete von Assad massiv geschwächt waren. Die Hisbollah, die fällt in Syrien als Kampfgenosse fast aus, wegen des Kriegs im Libanon. Aber auch, weil Israel, die israelische Armee, in den letzten Wochen ganz gezielt Hisbollah-Stellungen auch in Syrien bombardiert hat. Ähnliches gilt übrigens auch für die iranischen Revolutionsgarden. Und dann, so scheint es, war auch der Schutz der syrischen Truppen für Aleppo nicht besonders stark. Wenn es möglicherweise weitergeht in Richtung der Städte Hama, Homs und Damaskus, da wird die syrische Armee mit Sicherheit größere Gegenwehr leisten. Präsident Assad hat auch schon eine Gegenoffensive angekündigt und angedroht, die Terroristen, wie er sie immer nennt, zu vernichten. Und was es auch bereits gibt, sind Bombardierungen durch syrische und russische Kampfjets in den Orten Aleppo und Idlib, bei denen es Berichten zufolge auch schon Dutzende zivile Tote gegeben hat.
Man müsste eigentlich permanent eine Landkarte aufhalten, um zu sehen, wo was da gerade passiert. Die Stadt Aleppo, hat die eine besondere Bedeutung für die HTS?
Für die HTS, ja. Ich glaube, für jeden Syrer und vielleicht auch eine symbolische Bedeutung für die ganze Welt. Aleppo ist nach Damaskus die zweitgrößte Stadt des Landes und wirtschaftlich möglicherweise sogar die wichtigste. Vor allem aber ist Aleppo in diesem Krieg ein Symbol für brutale Kämpfe und sinnlose Zerstörung. Steht ja möglicherweise in einer Reihe mit Orten wie Mariupol, Sarajevo oder auch Gaza. Und bis zum Jahr 2016, da haben die syrische und die russische Luftwaffe wirklich jahrelang Aleppo in Grund und Boden bombardiert. Zehntausende sind geflohen, auch nach Deutschland, das wissen wir ja. Und unter den Aufständischen, also auch unter der HTS, da sind jetzt auch viele Kämpfer dabei, die selbst aus Aleppo kommen und sagen, sie sind jetzt ganz berührt, wieder in ihre Heimatstadt zurückzukehren. Was aber auch nicht vergessen werden darf, Aleppo mit seiner jahrtausendelangen Geschichte ist auch eine multikulturelle Stadt mit vielen Minderheiten. Kurden, armenische und assyrische Christen und. Und einige dieser Minderheiten, die fürchten nun sehr die Herrschaft der Islamisten. Und aus den letzten Tagen hat man auch Bilder gesehen, wie Tausende, wenn nicht Zehntausende Kurden die Stadt verlassen haben aus Angst vor Gräueltaten durch die Islamisten. Andere wiederum haben große Sorge, dass sie jetzt bombardiert werden durch russische und syrische Kampfjets.
Also ich meine, wir haben seit Jahren nicht mehr nach Syrien geschaut. Aber eigentlich war es ja auch mehr oder weniger ruhig, oder? Erklär uns doch mal den Status quo im Land bislang. Also 2020 kann ich mich an die letzten wirklich lauteren Kämpfe erinnern.
Ja, ruhig. Ich bin mir nicht sicher, was der richtige Begriff ist. Mhm. Dieser Krieg war nie wirklich kalt. Es gab Woche für Woche auch bei Gefechten Dutzende Tote. Was aber sozusagen kalt war oder eingefroren waren, das waren die Fronten. Es gab keine großen Verschiebungen mehr. Im Prinzip seit 2019. Und das liegt auch daran, dass es wirklich eine Stabilität zu geben schien, mit denen viele Mächte leben konnten. Und es waren auch die Mächte Türkei, Iran und Russland, über die vielleicht ja noch zu sprechen sein wird, die haben sich damals seit 2017 auf sogenannte Deeskalationszonen geeinigt. Man könnte auch sagen, sie haben einfach ihren Einflussbereich abgesteckt. Und mit Hilfe seiner Verbündeten, also Russland und Iran, kontrollierte Assad bis vor kurzem, bis vor wenigen Tagen rund 2/3 der Landesfläche. Die Islamisten wiederum hatten ihre Enklave im Nordwesten, wo allerdings ziemlich viele Menschen leben und gelebt haben, etwa 4 Millionen. Die Kurden wiederum hatten ihr Gebiet im Norden. Also es schien so eine Art Stabilität zu geben, aber aus meiner Sicht war die nur geborgt. Und warum das jetzt gerade aufbricht, vielleicht ist das jetzt eine zu einfache Erklärung. Es scheint ja, dass die ganze Welt irgendwie in Bewegung ist. Russland hat die Ukraine angegriffen, in Gaza herrscht seit mehr als einem Jahr ein ganz brutaler Krieg. Darauf folgte dann der verbundene Krieg im Libanon, der damit verbundene Krieg. Und dann weiß auch noch niemand so ganz genau, was eigentlich Donald Trump machen wird als Präsident. Was hat er im Nahen Osten vor? Es gibt da immer mal wieder Äußerungen, aber was konkret da passieren wird, weiß eigentlich niemand. Und in genau so einer Situation gucken die Akteure, seien es die Aufständischen in Syrien, sei es möglicherweise auch die Türkei, dass sie ihre Chance nutzen und einfach so versuchen, ihre Ziele durchzusetzen, wenn keiner sie daran hindert.
Genau, über die Türkei werden wir später noch ausführlicher sprechen. Eine Frage habe ich noch an dich. Was glaubst du, wird Assad tun? Was ist sein Plan? Ist Damaskus wirklich in Gefahr?
Ich wage da ehrlich keine Prognose. Assad ist auf jeden Fall unter Bedrängnis und zwar so stark wie seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr. Aber in gewisser Weise kennt er auch die Situation. Im syrischen Staatsfernsehen, da wird gerade die Botschaft übermittelt. Ach, 2014, 2015 hatten wir auch die Kontrolle über weite Teile Syriens verloren. Damals herrschte in Teilen des Landes der sogenannte Islamische Staat. Aber wir haben es geschafft, das wieder zurückzuerobern. Dieses Mal wird es genauso sein. Möglicherweise sind das Durchhalteparolen, das wird sich zeigen. In jedem Fall ist Assad weiterhin stark von seinen Verbündeten abhängig und in welchem Maß die Iraner und auch die Russen bereit sind und auch in der Lage sind, ihre Soldaten und Milizen für Assad in den Kampf zu schicken, das kann ich nicht ganz sicher beurteilen, aber da gibt es ein paar Fragezeichen dran.
Moritz, danke für deine Ausführungen, sehr spannend und mal schauen, wie viele Fragezeichen wir noch auflösen können in den nächsten Wochen.
Die werden sicherlich spannend bleiben. Tschüss und viele Grüße aus Kairo.
Tschüss. Wie ihr gerade von unserem Korrespondenten Moritz gehört habt, sind in Syrien nicht nur Syrer unterwegs, sondern gefühlt die halbe Welt. Wir sortieren jetzt mal, wer dort welche Interessen hat. Und zwar mit jemandem, der diese Region ziemlich gut kennt, fließend Arabisch spricht und dutzende Male vor Ort war. Daniel Gerlach, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo.
Ja, hallo Nathalie.
Daniel, wir kennen uns seit langem, deswegen duze ich dich auch. Du beobachtest ja Syrien seit Jahrzehnten. Kannst du noch nachzählen, wie oft du schon dort warst?
Ja, das kann ich auf jeden Fall nachzählen. Ich war vor allem jetzt sehr, sehr lange nicht mehr in Syrien, weil ich, soweit ich weiß, auf einer Einreiseverbotsliste stehe und deswegen schon lange nicht mehr dort gewesen bin. Aber ich habe immer noch sehr, sehr enge Kontakte ins Land und besuche sehr viel die angrenzenden Länder.
Deine Kontakte und vor allen Dingen du, wart ihr überrascht von dieser Offensive?
Also von dem Ausmaß der Offensive durchaus. Es hat allerdings in den vergangenen Monaten immer wieder Hinweise darauf gegeben, dass die Aufständischen im Nordosten wieder was versuchen. Und ganz ehrlich, ich habe das auch geschrieben vor einigen Jahren, Syrien wurde ein bisschen behandelt von der internationalen Gemeinschaft, insbesondere von den Europäern, wie so ein ein Auto, was nicht mehr fährt und was man auf der Straße stehen lässt. Man möchte es nicht verschrotten, man möchte es nicht verkaufen, man möchte es auch nicht irgendwie an jemand anders geben. Und dann wundert man sich, wenn irgendwann jemand das Ding anzündet und die ganze Nachbarschaft wieder brennt. Das heißt, ich, viele von meinen Kollegen haben die Diplomatie und die politischen Entscheidungsträger in den letzten Jahren immer wieder gewarnt, wenn man sich um dieses Thema nicht kümmert und wenn man einen sogenannten protracted Conflict, also einen Konflikt, der sich so dahin zieht und selbstverständlich einfach so liegen lässt, dann läuft man natürlich Gefahr, dass er dann irgendwann wieder explodiert. Und genau das ist jetzt passiert. Und jetzt ist das Thema wieder auf der internationalen Agenda. Jetzt ist die Verzweiflung groß.
Je komplexer und komplizierter die Welt wird, desto mehr sehnt man sich ja nach einfachen Erklärungen. Wer ist denn jetzt hier gut und böse, ist oft die Frage. Assad wird ja von Aufständischen angegriffen. Das bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, wie manche ja bejubeln, dass die jetzt auch besser sind für das Land und die Bevölkerung, oder?
Ja, das ist also die Frage, wer gut und böse ist. Mit solchen Kategorien operiere ich eigentlich nicht. Aber die Frage ist natürlich berechtigt, was die Menschen im Land betrifft und das Vertrauen bzw. das Misstrauen, das sie gegenüber der einen oder anderen Seite haben. Vor einigen Monaten habe ich mit einem Bekannten aus Damaskus gesprochen, der sagte, wenn wir nicht wirklich eine Alternative zu diesen islamistischen Kräften im Nordosten anzubieten haben, wenn wir den Menschen dort nicht wirklich zeigen können, dass es lebenswerter ist, unter Kontrolle der syrischen Regierung und des Regimes zu leben, dann sollten wir auch gar nicht versuchen, sie davon zu überzeugen. Und ähnliche Stimmen habe ich natürlich auch aus dem Nordwesten gehört. Menschen, die in Idlib leben, unter der Herrschaft dieser aufständischen islamistischen Gruppierung, die gesagt haben, uns geht's hier nicht notwendigerweise besser als den Menschen im Regimegebiet. Und insofern können, glaube ich, alle dieses Gefühl nachvollziehen. Wir sehen jetzt manche, die sich verhalten, darüber freuen, über die Fortschritte der Aufständischen, andere, die große Sorge haben. Und die Menschen, die in Syrien an der Küste leben zum Beispiel oder auch in Damaskus, die sich nicht erhoben haben gegen das Regime, obwohl sie auch seine Brutalität ablehnen, die schauen natürlich jetzt bangend auf das, was da kommt. Denn letztendlich, muss man ja sagen, haben sie keine Alternative, als dort zu bleiben, wo sie sind. Und wir sehen dann auf der anderen Seite auch immer wieder, dann ist die Beteuerung des Chefs dieser Organisation, die sich HTS nennt, also Hayat Tahrir al-Sham, die das Komitee zur Befreiung Großsyriens, früher nannten die sich die Nusra-Front, die versuchen jetzt immer wieder deutlich zu machen, wir wollen gar nicht die Minderheiten in Syrien und die nicht-sunnitischen Gruppen unterdrücken. Wir sind bereit, deren Existenzrecht anzuerkennen und so weiter. Und diese Versuche, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, die sind derzeit nicht von großem Erfolg beschieden.
In dem Gebiet, aus dem jetzt diese islamistischen Kämpfer kommen, in Idlib im Nordwesten Syriens, das war ja auch der Ausgangspunkt der Offensive, spielt auch das Nachbarland Türkei eine ziemlich große Rolle. Welche ist das?
Ich glaube, das ist die ganz zentrale Rolle, die die Türkei hier spielt. Und das ist auch der Grund, weshalb dieser Angriff jetzt stattgefunden hat. Erstmal, an dieser Militäroffensive sind nicht nur die islamistischen Gruppen aus dem Nordwesten beteiligt, auch wenn die Speerspitze sind, sondern es gibt auch andere militärische Bewegungen. Es gibt eine sogenannte, die nennen sich syrische Nationalarmee. Das ist aber letztendlich eine Miliz, die von den Türken ausgebildet, trainiert und auch finanziert wurde, die ein anderes Ziel haben. Die stoßen nicht so sehr in Regimegegenden vor, sondern die versuchen gerade die kurdisch dominierten sogenannten syrisch-demokratischen Kräfte, also eine weitere Kraft, die dort im Nordosten tätig ist, zurückzudrängen und haben die auch erfolgreich aus dem Umland von Aleppo teilweise verdrängt. Die Türkei hat ja zu Beginn des Kriegs in Syrien Aufständische unterstützt, hat auch die einstmals guten Beziehungen zum syrischen Regime abgebrochen. Präsident Erdogan und Präsident Assad sind sich in herzlicher Feindschaft ergeben und die Türkei hat die Gebiete im Grenzgebiet im Norden zum Teil kontrolliert und sie hat letztendlich auch oder reguliert den Zugang zu dieser Nordwestprovinz Idlib, die ja nur ans Mittelmeer beziehungsweise an die syrischen Regimegebiete und an die türkische Mittelmeerregion grenzt. Das heißt also von der Türkei aus lässt sich natürlich kontrollieren, was da reinkommt, was da rausgeht. Diese aufständische Gruppe um Abu Muhammad al-Julani, also dort in Idlib, die sich HTS nennt, die hat in letzter Zeit aufgrund dieser allgemeinen Normalisierungstendenzen der Region, die auch die Türkei betreffen, Sorge, dass sie unter die Räder gerät. Nämlich dann, wenn sich das syrische Regime und die Türkei annähern, einen Deal über Flüchtlinge und über strategische Interessen schließen, dann hätte es sein können, dass die Türkei ihre Unterstützung für die Aufständischen in Idlib auch fallen lässt. Und die Aufständischen dort haben zweierlei versucht. Sie haben auf der einen Seite eine Art Normalität versucht zu zeigen. Sie haben versucht zu zeigen der internationalen Gemeinschaft, wir haben den Laden hier im Griff, wir haben hier sowas wie Staatlichkeit, wir haben eine Verwaltung. Der Zivilbevölkerung geht es auch nicht mehr ganz so schlimm wie früher, sondern wir versuchen in irgendeiner Form hier Normalität herzustellen, haben auf der anderen Seite einen ziemlich rüden Geheimdienst- und Sicherheitsapparat selber aufgebaut, um die Gegend im Grunde im Griff zu halten. Und sie haben der internationalen Gemeinschaft den Eindruck vermittelt, sie wären eigentlich jetzt erstmal an einer Wahrung des Status quo interessiert. Gleichzeitig haben sie aber diese Offensive vorbereitet. Die Türkei hatte davor immer den Finger drauf und hat gesagt, wir wollen jetzt keine Veränderung des Status quo, wir wollen nicht, dass ihr angreift. Aber mit der relativ arroganten Haltung des syrischen Regimes gegenüber Erdogan hat sich ein Klimawandel eingestellt in Ankara. Und Erdogan hat gesagt, gut, wenn ich mich so behandeln lassen muss von Assad und wenn Assad glaubt, dass er die Normalisierung von mir kostenlos kriegt, ohne auf mich zuzugehen, dann werde ich jetzt mal zeigen, dass ich ihm auch sehr wehtun kann. Und insofern hat man den Aufständischen größeren Freiraum gelassen, hat auch einen Teil der Offensive mitgebilligt, ist aber nicht davon ausgegangen, dass die Aufständischen so weit gehen wollten. Die haben auf der anderen Seite dann ihre Chance genutzt, die Unterstützung der Türken für sich in Anspruch genommen, aber eben über ihr Mandat hinaus diese Operation vorbereitet. Und ich möchte jetzt nicht falschen Eindruck erwecken, dass ich hier zwei komplexe Themen miteinander vergleiche, die nur oberflächlich miteinander zu tun haben. Aber in gewisser Hinsicht ist das schon so eine Art 7. Oktober für Syrien dahingehend, dass diese Organisation Normalität vorgetäuscht hat, aber einen militärischen Angriff vorbereitet hat, um eben dann überraschend wieder im Spiel zu sein und allen zu zeigen, uns kann man nicht einfach so abservieren, sondern wir sind ein wichtiger militärischer Faktor und wir haben einen Platz am Verhandlungstisch. Und die große Schwäche des syrischen Regimes und seiner Truppen und seiner Verbündeten hat jetzt dazu geführt, dass man viel weiter gekommen ist und viel weiter vormarschieren konnte, als das eigentlich vorher von den Türken so gedacht war und möglicherweise sogar auch von Teilen der Aufständischen selbst geplant.
Ein Blitzangriff, mit dem keiner gerechnet hat. Es ist ja nicht nur die Türkei im Spiel, sondern es gibt ja noch eine noch größere geostrategische Gesamtsituation. Daniel, die ganzen internationalen Akteure und ihre Interessen in Syrien, das ist ja alles wirklich ein bisschen sehr viel. Kannst du mal komprimiert in einem Satz sagen, welches Interesse hat Assad, welches Interesse hat Putin, was will die Islamische Republik Iran in und von Syrien?
Das System Assad basiert auf dem Prinzip des Machterhalts. Dem wurde alles untergeordnet und darum geht es auch weiterhin. Assad möchte seine Macht in Syrien konsolidieren und möchte keine Kompromisse machen. Und da ist er relativ erfolgreich gewesen, wenn man sich anschaut, wie, sagen wir so, die Zeichen ungefähr vor 10 Jahren gegen ihn gestanden haben. Die Russen wollen das Gleiche und sie nutzen Syrien dafür, um international mehr Leverage, also mehr Hebelwirkung auf internationale Entscheidungen zu haben. Denn in Syrien ist Russland eine Macht, an der man nicht vorbeikommt. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine hat sich natürlich die Situation etwas geändert, weil die russische Präsenz in Syrien notwendigerweise geschwächt wurde, dadurch, weil die Russen ihre Kräfte stärker auf die Ukraine konzentriert haben. Sie haben aber immer noch über 100 Militärposten in Syrien, ich glaube 12 Militärbasen, die Luftwaffe ist dort aktiv. Und die Russen sind nicht in der Lage, dort konstruktiv vielleicht etwas aufzubauen, aber sie sind in der Lage, etwas zu zerstören und entsprechend ihre militärischen Mittel einzusetzen, um Aufständische zurückzudrängen, um die letztendlich Rückzugsgebiete oder auch die zivilen Gebiete, aus denen die Aufständischen sich rekrutieren und in denen sie leben, zu zerstören. Und das scheint Russland jetzt auch wieder zur Anwendung zu bringen. Aber die Russen müssen natürlich aufpassen, dass der Preis für sie selber nicht zu hoch wird. Die Aufständischen haben es bisher ja unterlassen, Russland direkt anzugreifen. Und dennoch betrachtet Russland das als einen Angriff auf seine ganz fundamentalen geopolitischen Interessen. Und dagegen wird es sich zur Wehr setzen, auch wenn Russland mit Assad sehr unzufrieden ist. Die Islamische Republik Iran betrachtet Syrien nicht nur als einen Klienten, sondern auch als einen Verbündeten. Und dieser Verbündete, der ist mit der Person Assad verbunden. Oder die Person Assad steht für dieses Bündnis. Die Iraner wären zwar wahrscheinlich auch in der Lage und willens, sich mit anderen Kräften in Syrien zu arrangieren, aber bisher hat es mit dem Regime eben ganz gut funktioniert und das Regime hat ihnen maximal die Möglichkeit gegeben, ihre Interessen dort auszuweiten. dieser Einsatz ist für die Iraner aber immer kostspieliger geworden, aufgrund der Konfrontation, die ja letztendlich die Rechtfertigung oder eine der Rechtfertigungen war mit Israel. Die Israelis haben ihre Politik geändert, sehr direkt iranische Ziele ins Visier genommen. Und wenn die Iraner jetzt militärisch aktiv werden in Syrien, dann müssen sie damit rechnen, dass sie von Israel direkt angegriffen werden, was ja ihren Verbündeten der Hisbollah bereits widerfahren ist. Und das schwächt die iranische Position und die Position ihrer Klienten derzeit in Syrien.
Das, was jetzt gerade in Syrien passiert, hat das auch Auswirkungen auf den Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine?
Ich denke ja, wenn auch nur mittelbar. Und ich muss das voranstellen, dass ich das Schachbrett in der Ukraine nicht genug kenne und mir auch nicht anmaßen möchte, da irgendwelche Prognosen zu treffen. Wir werden sehen, ob die militärische Allianz zwischen Iran und Russland, die ja nun immerhin in der Lieferung von Drohnen seitens der Iraner und möglicherweise auch von Kampfflugzeugen seitens der Russen an Iran sich darin manifestiert, ob die in Syrien auch tragfähig ist. Denn in Syrien waren die Iraner und die Russen zwar auf derselben Seite, dennoch aber Konkurrenten. Sie hatten eigentlich keine besonders engen Beziehungen und haben sich auch eifersüchtig gegenseitig beäugt. Das Assad-Regime hat die beiden sogar teilweise ganz wirkungsvoll gegeneinander ausgespielt. Wenn es Russen und Iraner tatsächlich jetzt gelingen sollte, da strategisch an einem Strang zu ziehen, dann könnten sie natürlich viel mehr Militärmacht auf Seiten des syrischen Regimes entfalten. Allerdings würde das zumindest für die Russen eben gegenüber den anderen Mächten der Region, den Arabern, den Mitgliedern der Arabischen Liga, den Türken, eventuell sich negativ auswirken. Und deswegen beobachten wir hier ein sehr, sehr kurioses Spiel zwischen den Mächten der Region, die sich jetzt auch in Katar treffen. Auf der einen Seite sich in ihren Interessen gegenseitig zu beschneiden und zu beschränken, auf der anderen Seite aber immer wieder Arrangements zu finden, bei denen bemerkenswerterweise die westlichen Staaten nicht mitreden.
Daniel, was ich ganz spannend fand, es erweckt gerade den Anschein, als wollten die Aufständischen in Syrien Israel beruhigen, um mit dem Nachbarland so einen Deal zu machen, à la, ihr schickt uns Waffen, also es soll schon wohl eine Waffenliste in Israel angekommen sein und wir stürzen euren Feind Assad, dafür lassen wir euch dann später in Ruhe. Könnte das eine positive Wende für Israel bedeuten?
Interessenkonvergenzen. Das heißt, sich überschneidende Interessen, die man nutzt, sind nicht notwendigerweise ein Zeichen für Allianzen. Das ist was man immer beachten muss, wenn man auf den Nahen Osten schaut. Denn sonst wäre jede Verschwörungstheorie wahr. Die Israelis haben mit Assad keine schlechten Erfahrungen gemacht. Denn rhetorisch hat er sich immer gegen Israel gestellt. Aber die israelisch-syrische Demarkationslinie am Golan, die war eine der stabilsten Grenzen de facto, von den Aktivitäten iranischer oder irantreuer Milizen dort mal abgesehen. Insofern ist im israelischen Sicherheitsestablishment gibt es diejenigen, die sagen, mit Assad fahren wir eigentlich gar nicht schlecht. Und es gibt diejenigen, die sagen, naja, letztendlich bedeutet Assad immer Iran und Hisbollah und wir müssen immer damit rechnen, dass diese Kräfte wieder zurückkommen. Gleichzeitig sehen wir in der israelischen Politik gerade eine große, durch das Aufsteigen von sehr radikalen und sehr populistischen Kräften auch eine mangelnde Professionalität, die sich dadurch zum Beispiel äußert, dass israelische Politiker wie der Außenminister, der gerade erst ins Amt gekommen ist, sich hinstellt und Kommentare abgibt zum Konflikt in Syrien, die vorherige Minister niemals getätigt hätten, aus Rücksicht eben auf diese Sensibilitäten. Insofern kann ich mir vorstellen, dass die Israelis zwar auch grundsätzlich mit einer islamistischen Macht in Syrien nicht so große Probleme hätten, aber dennoch denke ich, dass es für Israel kein Gewinn wäre, oder dass es zumindest nicht eindeutig geklärt ist auf israelischer Seite, ob man es gut fände, dass in Damaskus jetzt eine Herrschaft von Herrn Jolani eingerichtet wird. Ich denke mal, da erfährt man mit Assad eher besser, weil man weiß, wie man den einschätzen muss.
Zum Schluss noch eine Frage, Daniel. Gibt es eine Lösung für Syrien, eine, die vor allem der syrischen Bevölkerung zugutekommen könnte?
Ich habe dir jetzt ja immer sehr, sehr kurz geantwortet auf deine Fragen. Nein, Spaß, ich habe immer sehr lange geantwortet. Aber,
ich wollte gerade bei so einem ernsten Thema jetzt nicht.
Ja, jetzt müsste ich wirklich ausholen. Ja, natürlich gäbe es eine Lösung für Syrien, aber die ist nicht kurzfristig zu bewerkstelligen. Ich denke tatsächlich, dass man sich ein Stück weit mit den bestehenden Machtverhältnissen temporär arrangieren muss. Und wenn man einwirken möchte, positiv einwirken möchte auf Syrien, dann muss man vor Ort sein. Man kann nicht aus der Ferne Syrien anstarren und hoffen, dass irgendwas passiert. Das ist jahrelang aus europäischer Perspektive passiert. Wir haben gesehen, dass der Krieg in Gaza, über den bedauerlicherweise jetzt kaum noch gesprochen wird, Libanon und Syrien, dass das alles zusammenhängt. Man kann den einen Konflikt nicht ohne den anderen lösen, weil die sich gegenseitig bedingen und zum Teil auch katalysieren und potenzieren. Und deswegen denke ich tatsächlich, dass man eine regionale Lösung finden muss, an der alle der beteiligten Mächte mit am Tisch sitzen. Und grundsätzlich haben die arabischen Staaten ja Versuche unternommen in diese Richtung. Die müssen allerdings auch dann wirklich mit Power ausgestattet werden. Und jede Garantie macht, und dazu gehören auch die westlichen Staaten, müssen auch bereit sein, auf diejenigen, die sie unterstützen, Druck auszuüben und wirklich einzuwirken, damit sie Kompromisse machen. Und ich denke, dann wäre zumindest eine gewisse Normalität in Syrien möglich. Dann wäre auch eine niedrigschwellige Kooperation zwischen den verschiedenen Machtbereichen möglich und eine Normalisierung zwischen der Bevölkerung würde stattfinden. Denn die Bevölkerung, und da gibt es zahlreiche Ansätze, von denen ich einige auch sehr gut kenne, die ist pragmatisch. Und die möchte weder das Assad-Regime noch Herrn Jolani als Herrscher haben, noch die syrisch-demokratischen Kräfte oder die PKK, sondern die sind an pragmatischen Lösungen interessiert. Und ich hoffe sehr, dass dieses Aufflammen der Gewalt jetzt nicht dazu führt, dass wieder Konfessionalismus, Sektarismus und die Feindschaft zwischen Konfessionsgemeinschaften genutzt werden, um Macht auszuüben. Denn das würde Syrien nochmal in ein Chaos stürzen, wie wir das schon vor 10 Jahren erlebt haben.
Oh ja, ich wünsche mir auch ein Syrien an Damaskus wieder, wo ich vor Ewigkeiten studiert habe und wo wir uns alle auf einen Kaffee in Frieden und auf einen Tee treffen könnten. Das wäre eine schöne
Geschichte. Inshallah.
Inshallah. Danke dir, Daniel, für all deine Informationen.
Vielen Dank, Nathalie. Sehr gerne.
Puh. Ein wahnsinnig komplexes Thema. Und gerade weil ich persönlich die Region seit Jahren bereise und kenne, wünsche ich den Menschen dort so sehr, wieder in Frieden zu leben. Und jetzt habe ich für euch noch einen Tipp für einen anderen spannenden Podcast. Im Sommer 1992 wird der iranische Sänger Feridun Farrokhzad tot in seiner Wohnung in Bonn gefunden. Erstochen. Ein Messer ragt aus seinem Mund. Ein Mord, der offiziell nie aufgeklärt wurde, hinter dem aber viele den iranischen Geheimdienst vermuten. Warum genau wurde Feridun mundtot gemacht? Die Investigativjournalistin Patricia Schlosser geht dieser Frage in ihrem neuen Podcast nach und taucht dabei tief ein in die deutsch-iranische Geschichte, die Welt der Geheimdienste und in das wirklich unglaubliche Leben von Feridun Farrokhzad. Agenten der Angst, Feridun und der iranische Geheimdienst. Ihr könnt ihn in der ARD Audiothek hören. Link in den Shownotes. Das war's von uns vom Weltspiegel Podcast. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Teilt uns gerne mit, ob und warum der Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital@ard.de oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, TikTok, YouTube oder Facebook. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Stefan Jentsch und Nils Kopp. Produziert hat Sigi Konert. Bis zum nächsten Mal.